SRF 3.
Wegen des Windes und der Trockenheit. Noch hat die Feuerwehr die Waldbrände in Misox und in der Leventina nicht unter Kontrolle. Das Eingeständnis aus Moskau, es gab systematisches Doping für Sportler, aber der Staat war nicht involviert. Kann das stimmen, fragen wir unseren Russland-Korrespondenten. Das Wetter heute ist fast überall sonnig, morgen aber wird sich der Hochnebel hartnäckig. Info3 mit Daniel Hofer. In den Waldbrandgebieten in Graubünden und im Tessin sind die Flammen noch nicht gelöscht. Die Einsatzkräfte bekämpfen die beiden Waldbrände jetzt aus der Luft mit Helikoptern. Raphael von Matt.
Der Waldbrand im Bündner Südtal Misox breitet sich nicht mehr weiter aus, aber gelöscht ist er noch nicht. Die Flammen würden mit 6 Helikoptern bekämpft, sagt Einsatzleiter William Kloter von der Kantonspolizei Graubünden.
Die Situation aktuell zeigt sich unter Kontrolle, aber immer noch sehr, sehr angespannt.
Die Helikopter würden durch starken Wind behindert. Die Flammen bedrohen auch einen Schutzwald oberhalb der Gemeinde Misoko. Diesen will die Feuerwehr unbedingt schützen, wie Einsatzleiter Kloter sagt.
Wir sind da schon ein gutes Stück weitergekommen. Wir sind guter Dinge, dass wir diesen Schutzwald zu größten Teil erhalten können.
Das Feuer in Misox brach gestern Abend aus, zwischen den Gemeinden Soazza und Misoko, und breitete sich in der Nacht aus auf eine Fläche von rund 90 Fußballfeldern. Wegen des Brandes ist die Autostrasse A13 weiterhin gesperrt. Die Brandursache ist noch unklar. Klar ist hingegen, dass ein zweiter Waldbrand, jener im Tessin bei Chironico in der Leventina, durch Fahrlässigkeit entstand. 4 Jugendliche hätten gestern im Freien ein Feuer entfacht, teilten die Tessiner Behörden mit. Wegen des starken Windes und des trockenen Bodens habe sich das Feuer schnell ausgebreitet und auf den Wald übergegriffen. Auch dort bekämpft die Feuerwehr die Flammen mit Helikoptern. Inzwischen melden die Tessiner Behörden, dass auch bei Camorino am Fuß des Monte Ceneri ein Waldbrand ausgebrochen sei. Einzelheiten sind noch nicht bekannt.
Die weiteren Nachrichten des Morgens hat Thomas Fuchs. Verwaltungsstellen des Bundes sind offenbar nicht so transparent, wie sie sein sollten.
In vielen Fällen würden die Verwaltungsstellen amtliche Informationen zu Unrecht nicht herausgeben. Das bilanziert der Verein Öffentlichkeitsgesetz.ch 10 Jahre nach der Einführung des Öffentlichkeitsprinzips. Im laufenden Jahr etwa seien 45 entsprechende Klagen eingereicht worden, meistens von Journalisten. In einer Mehrheit der Fälle seien die Richter und Schlichtungsstellen zum Schluss gekommen, dass die Behörden zu Unrecht amtliche Informationen zurückgehalten hätten. 3,2 Milliarden Franken an vergessenen Pensionskassengeldern lagen dieses Jahr auf rund 650.000 Konten. Erneut ein Rekord, wie die Auffangeinrichtung BVG mitteilt. Das Geld gehöre größtenteils EU-Bürgern, die die Schweiz vor ihrer Pensionierung verlassen hätten, ohne die Pensionskassen zu informieren. Arbeitnehmer müssen bei einem Stellenwechsel mitteilen, wohin das Geld überwiesen werden soll. Geschieht dies nicht, landet es bei einer Auffangeinrichtung. Die Türkei und Russland haben sich angeblich auf einen Vorschlag für eine generelle Waffenruhe im Bürgerkriegsland Syrien geeinigt. Das berichtet die amtliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu. Die bereits in Aleppo geltende Waffenruhe soll demnach auf das ganze Land ausgeweitet werden. Sogenannte Terrororganisationen seien davon ausgenommen, schreibt Anadolu weiter. In Moskau sagte der russische Regierungssprecher Dmitri Peskow jedoch, er könne sich zu diesem Vorschlag noch nicht äußern, weil ihm zu wenig Informationen zur Verfügung stünden. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 8.260 Punkten und ist damit im Vergleich zum Vortag unverändert. Der Euro wird zu einem Franken 0,725 gehandelt und der Dollar zu einem Franken 0,277. Das Wetter. Heute scheint vielerorts die Sonne. Der Nebel in der Ost- und Zentralschweiz löst sich allmählich auf. Morgen hat es im Flachland zunächst verbreitet Hochnebel mit einer Obergrenze um 900 Meter. Sonst ist es sonnig. Die Temperatur reicht 3 bis 6 Grad. Im Süden geht der Föhn auf morgen zu Ende.
Info 3. Bei Mittag.
Nein, sicher nicht, niet, hieß es bislang von offizieller russischer Seite zu den happigen Vorwürfen der Welt-Anti-Doping-Agentur. Nein, Russland habe kein systematisches Doping betrieben und nie aufgepumpte Athletinnen und Athleten an Weltmeisterschaften und Olympische Spiele geschickt. Heute nun die Kehrtwende. Die Chefin der russischen Anti-Doping-Agentur gibt in einem Interview mit der New York Times zu, dass es in Russland eine institutionelle Doping-Verschwörung gegeben habe. David Nauer in Moskau, was heißt institutionelle Verschwörung?
Nun, Russland hat immer zugegeben, dass es ein Dopingproblem gibt im Land. Es hat aber immer auch gesagt, das seien Einzelfälle. Und jetzt gibt erstmals eine hohe Funktionärin eben zu, dass es organisiertes Doping gab, in das die russische Anti-Doping-Agentur unter anderem, aber auch der Geheimdienst verwickelt waren. Und dieses organisierte Doping wäre dann wohl diese institutionelle Verschwörung.
Wie glaubwürdig sind die Aussagen der Chefin der russischen Anti-Doping-Agentur?
Ich würde sagen, sie sind sehr glaubwürdig, denn Anna Antiljovic, so heißt diese Chefin, gibt einfach nur zu, was Russland gar nicht mehr abstreiten kann. Die Beweise für organisiertes Doping in Russland sind ja wirklich erdrückend. Und ich denke, es geht jetzt den Verantwortlichen darum, die Glaubwürdigkeit des russischen Sports wiederherzustellen. Und das geht eben nur, indem man reinen Tisch macht mit der schmutzigen Vergangenheit. Allerdings fällt schon auch auf, dass versucht wird, den Kreml aus der Schusslinie zu nehmen. Die Chefin der Anti-Doping-Agentur sagt, die Regierung habe von all dem nichts gewusst.
Kann das wirklich sein, dass Putin nichts gewusst hat?
Also es ist, finde ich, schwer vorzustellen, dass der Kreml keine Ahnung hatte von diesem Doping-Programm. Allerdings muss man auch sehen, es ist schon so, dass in Russland immer wieder Leute unten in der Hierarchie tricksen und betrügen, um Resultate zu bekommen, die dem Kreml gefallen. Also in diesem Fall würde das heißen, dass Sportfunktionäre vielleicht dieses ganze Dopingsystem aufgebaut haben, um die Medaillen zu liefern, die Putin wollte. Aber wie es genau war, lässt sich aus meiner Sicht im Moment einfach nicht sagen. Man weiß es einfach nicht.
Tragen denn die Verantwortlichen des russischen Dopings nun die alleinige Schuld und werden jetzt abgestraft?
Ich denke, es sieht im Moment schon danach aus, dass Russland versucht, Schuldige zu finden und diese abzustrafen und dann quasi einen Neuanfang zu machen. Dabei ist Moskau gar nicht in einer so schlechten Position, denn der Hauptschuldige aus russischer Sicht ist schon identifiziert. Das ist der ehemalige Chef der Anti-Doping-Agentur. Dieser ist in die USA geflüchtet und hat dort sehr freimütig zugegeben, dass er ein staatliches Dopingsystem in Russland organisiert habe. Er ist seitdem für die Dopingbekämpfer quasi der Kronzeuge für Russlands Machenschaften. Und für Russland ist er so etwas wie der ideale Sündenbock.
Ihre Einschätzung zum Schluss, wie ernst ist es Russland jetzt mit Aufräumen?
Ich denke schon, dass Russland seinen Sport jetzt ernsthaft sauberer machen will, vor allem auch, weil es ja unter extremer Beobachtung steht. So ein richtiges Schuldbewusstsein kann ich aber im Moment noch nicht feststellen, auch heute noch. Erklären Sportfunktionäre, westliche Sportler würden ebenfalls dopen. Man nehme sie einfach nicht so hart dran wie die Russen. Also es herrscht ein bisschen die Stimmung. Alle betrügen im Sport, aber nur wir werden bestraft. Man sieht den ganzen Dopingfall also weniger als eigenes Versagen, sondern eher als eine Verschwörung gegen Russland.
David Nauer, vielen Dank für Ihre Informationen. Direkt jetzt weiter zu Marcel Melcher von unserer Sportredaktion. Welche Folgen hat dieses russische Dopinggeständnis nun?
Erste direkte Auswirkungen haben russische Veranstalter von Top-Sport-Events zu spüren bekommen. So wurde Sochi die Bob- und Skeleton-WM im Februar entzogen. Die Biathlon-Junioren-WM und der Weltcup findet nicht in Russland statt. Und auch die Weltcup-Finals im Langlauf und Eisschnelllauf, die wurden den Russen entzogen.
Und Konsequenzen längerfristig?
Der Druck auf Russlands Sportler und auf die Verbände, der nimmt zu. So haben über 100 internationale Langläufer das Internationale Olympische Komitee und den Weltskiverband aufgefordert, stärker zu führen und sich für sauberen Sport einzusetzen. In der Folge dürfte Russland weitere Events verlieren. Persönlich gehe ich allerdings davon aus, dass die FIFA hier ein separates Züglein fährt und nächsten Sommer den Confed Cup und 2018 die Fußball-WM in Russland durchzieht.
Wenn russischen Sportlern nun Medaillen weggenommen werden, rücken andere in die Medaillenränge nach. Wer ist das?
Dies ist noch etwas spekulativ. Wenn man die Resultate der russischen Langläufer anschaut, deren Namen durchgesickert sind gestern, betrifft es wohl unter anderem den olympischen 50-Kilometer-Lauf 2014 in Sotschi. Hier könnte der Norweger Sympi zu Ehren kommen. Im Bob munkelt man, dass es Olympiasieger Alexander Subkov erwischen könnte. Hier wäre dann das Schweizer Duo Beat Hefti, Alex Baumann nachträglich allenfalls Olympiasieger. Aber wie gesagt, dies ist noch spekulativ.
Marcel Melcher, besten Dank für Ihre Information.
Info 3 Mittag.
Biosalat, Bioreis, Biofleisch, Biofrüchte, ökologisch angebaute Lebensmittel haben in den letzten Jahren auch in China einen regelrechten Boom erlebt, mit Wachstumsraten von etwa 20% im Jahr. Entscheidend dazu beigetragen haben verschiedene Skandale um vergiftete Lebensmittel. China-Korrespondent Martin Aldrovandi.
Zhonglan öffnet die Tür des Gewächshauses. Drinnen gibt es kein Gemüse, nur braune Erde. 3 Dutzend Hühner gackern und scharren im Boden. Wir nennen sie Kampfhühner, scherzt Zhonglan. Die Hühner picken Insekten aus der Erde. Zhonglan ist die Verkaufschefin der Mahotta-Farm. Zusammen mit einem Kollegen inspiziert sie das Gewächshaus. Die Mahotta-Farm ist eine Biofarm und auf die Hilfe der Hühner angewiesen, die Schädlinge auffressen. Denn die Farm verwendet keine Pestizide. Auf über 13 Hektaren werden auf einer Insel vor der Stadt Shanghai Biogemüse und Bioobst angebaut, saisongerecht und nach strengen Vorschriften. Das Unternehmen stammt ursprünglich aus Singapur und hat es auf den wachsenden chinesischen Biomarkt abgesehen. Vor 5 Jahren hat die Farm auf Bioproduktion umgestellt. Das war gar nicht so einfach, erinnert sich Zhonglan. In China ist das Vertrauen der Konsumenten in Bioprodukte nicht besonders hoch. Die Kunden sagten, sie wüssten ja gar nicht, ob wir wirklich Biogemüse anbauten. Deshalb ist die Mahotta-Farm mit ihren Feldern und Gewächshäusern zusätzlich eine Freizeitfarm. Interessierte Konsumenten dürfen vorbeischauen, die Produkte im angegliederten Supermarkt kaufen. Für Kinder gibt es einen Spielplatz, Ziegen zum Streicheln und ein Bio-Restaurant. Professor Du Xiangeng der Pekinger Agraruniversität ist auf Biolandwirtschaft spezialisiert. Er schätzt den Markt in China inzwischen auf mehrere Milliarden Franken. Die Umsätze sind in diesem Jahr erneut kräftig gestiegen. In den letzten Jahren haben die Bio-Verkäufe jedes Jahr um rund 20% zugenommen. Dabei geht es den chinesischen Konsumenten weniger um den Umweltschutz, sondern vor allem um die eigene Gesundheit. Die Chinesen sind begeistert von biologischem Essen, weil sie den Lebensmittelverkäufern nicht trauen. Der Skandal um vergiftetes Babymilchpulver vor 8 Jahren ist den Chinesen noch immer tief in Erinnerung. Wir kaufen ab und zu Bio ein. Für den täglichen Bedarf ist es mir aber zu teuer, sagt Frau Li, die mit ihrem Ehemann und der gemeinsamen Tochter auf der Farm ist. Die Mahotta-Farm setzt auf Familien wie die Lis. Bereits sind 3 weitere Farmen geplant in verschiedenen chinesischen Klimazonen. Dann könnte das Unternehmen fast das ganze Jahr über saisonale Produkte anbieten.
Info 3, das Nachrichtenmagazin von Schweizer Radio SRF. Heute Mittag verantwortlich Daniel Hofer.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.